Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Das Finale der Formel-E-Weltmeisterschaft in London steht an. 7 Fahrer, darunter Tabellenführer Nick Cassidy, Porsche-Pilot Pascal Wehrlein und der amtierende Weltmeister Jack Dennis können sich in der britischen Hauptstadt den Weltmeisterschaftstitel sichern. Alles zum Finale auf dem Gelände des Excel hört ihr in dieser Folge. Ebenfalls leiten wir die Silly Season ein und geben einen Überblick auf das Geschehen neben der Strecke. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Ja, der Final Countdown zum Titel steht an und das mache ich wie immer im E-Pod hier von eFormel.de nicht alleine, nämlich das Ganze wie immer mit Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallo Luca, grüß dich.
Ja, wir freuen uns alle auf das Finale in London. Du bist ja für eFormel.de dabei, ne?
Korrekt, ich fliege tatsächlich am Donnerstagnachmittag schon und darf das Wochenende dann in London vor Ort verbringen und da tatsächlich live vor Ort miterleben, wie es dann zur Entscheidung im Titelkampf kommt und gehe mal fest davon aus, dass uns da ein bisschen was an Spannung erwarten wird.
Gibt es da was Besonderes, was du in London irgendwie vorhast? Vor dem Rennwochenende schon am Donnerstag oder bereitest du dich da vollkommen fokussiert auf das Finale vor?
Nee, ich habe tatsächlich dieses Mal nicht ganz so viel Zeit in London. Ich lande erst Donnerstagabend 19 Uhr, muss dann vom Flughafen London Stansted, der ein bisschen außerhalb liegt, erstmal bis nach London rein und dann Freitag, Samstag, Sonntag steht komplett im Zeichen der Formel E und Montagmorgen geht's dann auch schon wieder zurück, damit ich dann wieder rechtzeitig zu Hause bin, um dann für die Nachberichterstattung bereit zu sein.
Jetzt reden wir hier schon über die Nachberichterstattung und jetzt müssen wir eigentlich direkt schon auf dieses Wochenende schauen und das tun wir aber nicht ohne den Newsüberblick und den gibt's nämlich jetzt.
Ladestopps. Die FIA testet beim London E Prix im Rahmen des Shakedowns nach langer Pause wieder einmal den Attack Charge.
Übertragungsstopp. Der deutsche TV-Sender DF1 zeigt am Wochenende Tennis und zeigt die Formel-E-Rennen daher leider nur zeitversetzt.
Und Fahrerkarussell aktuell noch gestoppt. Es deuten sich die ersten Veränderungen auf dem Fahrermarkt an. Offiziell ist für die kommende Saison bislang jedoch noch nichts.
Genau, und damit starten wir rein mit dem heißesten Thema aus dem Paddock. Die Silly Season nimmt so richtig Fahrt auf. Und da geht's natürlich auf das neue Gen 3 Evo Auto drauf zu sprechen. Genauso auch wie natürlich auf den Fahrermarkt schauen. Aber erstmal, Tobi, würde ich mal sagen, auf das neue Fahrzeug haben wir schon in den letzten Folgen sehr viel drüber geredet. Aber ich glaube, wir machen nochmal so ein bisschen ein Update dazu.
Die Autos bekommen eine neue Optik. Die Fahrzeuge verfügen dann über Allradantrieb, das heißt der Vorderradmotor, der aktuell bereits im Fahrzeug vorhanden ist, aber nur zur Rekuperation verwendet werden darf, darf dann auch unter bestimmten Voraussetzungen zum Antrieb des Fahrzeugs benutzt werden, genauer gesagt im Attack-Mode und im Qualifying-Betrieb. Und wir werden außerdem einen neuen Hersteller begrüßen dürfen in der Formel E. Lola Yamaha wird sein Debüt in der Formel E geben als exklusiver Antriebslieferant für das Abt-Team. Und du hast es bereits vorweggenommen, es wird auch höchstwahrscheinlich einige Veränderungen im Fahrerfeld geben. Offiziell bekannt, muss man sagen, ist hier Stand Montagabend, wo wir die Episode aufzeichnen, zwar noch nichts, aber die ersten Entscheidungen deuten sich ja bereits an. So soll Antonio Felix da Costa sein letztes Vertragsjahr bei Porsche doch erfüllen dürfen und das Team nun nicht bereits nach dieser Saison verlassen müssen, nachdem er in den letzten Wochen eine wahre Leistungsexplosion gezeigt hat. Die letzten 3 Rennen hat er in Folge gewonnen, insgesamt 4 der letzten 5 Rennen durfte er oben auf dem Podium stehen. Damit ist er absolut in einer Form, in der Porsche ihn nicht loswerden kann. Aber, ganz, ganz großes Aber, so soll jedoch sein Nachfolger bei Porsche definitiv schon feststehen, nämlich Nico Müller, der aktuell noch für Abt fährt. Der soll seinem Team aber schon Bescheid gegeben haben, dass er nach der laufenden Saison nicht mehr für Abt fahren wird. Im Porsche-Werksteam ist aber auch noch kein Platz für ihn frei, da Antonio Felix da Costa, genau wie Pascal Wehrlein, für die kommende Saison einen Vertrag hat. So soll Müller quasi beim Porsche-Kundenteam Andretti für eine Saison geparkt werden, bevor dann ein Platz beim Werksteam frei werden soll.
Heißt aber auch gleichzeitig eine sehr schlechte Nachricht für Norman Nato, der in diesem Fall zum 3. Mal nach nur einer Saison sein Formel-E-Cockpit verlieren wird, obwohl er in Shanghai und Portland sogar 2 Punkte mehr erzielt hat als Teamkollege Jake Dennis. Auch Sascha Fenestras muss um seinen Platz bei Nissan fürchten. Als mutmaßlicher Nachfolger werden neben Nato auch McLaren-Pilot Jake Hughes gehandelt.
Für Sebastian Buemi, der am Wochenende noch Rennsieger mit Toyota bei den 6 Stunden von Sao Paulo gewesen ist in der WEC, soll am Saisonende nach 10 Jahren Formel E wohl ganz Schluss sein. Der Schweizer soll sich auf seine WEC-Karriere konzentrieren. Auch ist Envision Racing wohl nicht mehr gewillt, beide Fahrer bei einer Terminkollision, wie sie auch 2025 mit der WEC droht, ersetzen zu müssen. Während Teamkollege Robin Freins nach seinem Doppelpodium in Portland plötzlich wieder gute Chancen auf eine weitere Saison mit dem Team hat, steht Stoffel van Dornen nach 2 enttäuschenden Jahren bei DS Penske wohl vor einem Wechsel zu den Grünen. Wer van Dornen bei den US-Amerikanern ersetzen könnte, ist derzeit aber noch nicht klar. Luca, das sind eine ganze Reihe Änderungen, die uns ins Haus stehen. Was würdest du denn sagen, ist davon für dich die größte Überraschung?
Aus meiner Sicht zumindest schade ist dann das Ende von Sebastian Buemi in der Formel E, weil jemand, der seit Beginn an diese Serie mit begleitet hat, auch als Champion, dann nach 10 Jahren zu sagen, Schluss, ist schon krass, weil er wirklich diese Serie auch von Grund auf an erlebt hat. Was war so aus deiner Sicht eine sehr große Überraschung?
Für mich ist die größte Überraschung, dass Norman Nato das Team wohl verlassen wird. Ihm wird wieder mal zum Verhängnis, dass er doch eine gewisse Zeit lang braucht, bis er bei einem Team Fuß fassen kann. Also es ist ja jetzt das 3. Mal mit Venturi und Nissan hatte er das gleiche Erlebnis ja schon mal. Er hatte immer einen relativ schwachen Saisonstart, hat sich dann aber in der 2. Saisonhälfte stabilisiert und war gegen Saisonende dann sowohl bei Venturi als auch bei Nissan ein Fahrer, der siegfähig war. Und das ist er jetzt bei Andretti aktuell noch nicht ganz. Aber ich bin der Meinung, er hätte da tatsächlich noch eine Chance verdient für die kommende Saison. Aber Motorsport ist leider auch ein Ergebnissport. Und da muss man sagen, da tut sich Nato insgesamt schwer mit seinem Teamkollegen Jake Dennis, der ja auch noch Weltmeister werden kann, mitzuhalten. Nato ist schon seit längerem aus dem WM-Kampf raus, weil die Ergebnisse gerade in der ersten Saisonhälfte bei ihm einfach nicht zusammengepasst haben. Nochmal kurz auf Sebastian Buemi einzugehen. Das ist natürlich echt ein ganz großer, der die Formel E nach 10 Jahren verlässt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Envision ist letzte Saison Teamweltmeister geworden. Buemi fährt jetzt quasi 2 Saisons für das Team, hat genau 2-mal auf dem Podium gestanden, 1-mal in jeder der beiden Saisons. Das ist leider aber auch zu wenig, selbst für ihn, der ja schon Formel-E-Champion gewesen ist. Von daher, er gehört leider nicht mehr zu den stärksten Fahrern, die Rennserie hat. Daher ist der Schritt von Envision auf jeden Fall nachzuvollziehen. Insbesondere, wir haben es ja schon oft gesagt, Buemi ist Toyota-Werksfahrer in der WEC, hat einen Vertrag, der dieser Rennserie Vorrang einräumt. Und auch in der kommenden Saison werden wir wieder eine Terminüberschneidung haben. Das WEC-Rennen in Sao Paulo überschneidet sich dann mit dem Berlin-E-Prix. Und damit ist klar, Buemi müsste schon wieder ersetzt werden. Damit hat Envision Racing in dieser Saison keine guten Erfahrungen gemacht. Und es ist absolut nachzuvollziehen, dass das Team so einer Situation in der kommenden Saison aus dem Weg gehen wird. Aber müssen wir auch dazu sagen, fix ist noch nichts. Das sind aktuell alles Gerüchte. Aber die Anzeichen verdichten sich, dass so kommen dürfte.
Und wir schauen auf das letzte Rennwochenende dieser Saison. London ist die Stadt und die Strecke ja auch schon seit einigen Jahren bekannt. Und deshalb, Tobi, müssen wir, glaube ich, A zur Stadt und B zur Strecke eigentlich relativ wenig sagen.
Ich denke auch, London sollte allen ein Begriff sein. Jedem, der die Formel E schon was länger verfolgt, ist zum 6. Mal im Formel E-Kalender vorhanden. 5-mal wurde da ein Doubleheader ausgetragen, fast immer zum Saisonende. London selber, Hauptstadt des Vereinigten Königreichs, liegt an der Themse mit 14,2 Millionen Einwohnern, die drittgrößte Stadt Europas. Und dann blicken wir mal auf die Strecke, Luca. Die ist ja was ganz Besonderes, aber ein echter Startkurs ist sie nicht.
Nee, genau. Liegt ja auf dem Messegelände des Excel im Stadtteil Docklands im Westen Londons. Dabei muss man sagen, die Strecke führt auch ja durch die Messehalle und gilt als einziger Indoor-Outdoor-Kurs in einer internationalen Motorsportserie. Der Bereich Kurve 19 und Kurve 5 sowie die Kurvenkombination 6, 7 und 8 nach der ersten Rampe ist dabei überdacht. Mit nur 2,09 Kilometern Länge ist sie die kürzeste Strecke im aktuellen Rennkalender.
Und nicht nur das, im Gegensatz zu den meisten anderen Kursen ist sie auch extrem verwinkelt und relativ langsam. Daher werden die Formel-E-Boliden hier auch deutlich weniger Energie verbrauchen als sonst üblich. Die FIH hat darauf reagiert und hat den Fahrern daher nur 27 Kilowattstunden Energie für die Rennen zur Verfügung gestellt, statt wie ansonsten 38, was schon ein massiver Unterschied ist. Der Attack-Mode wird, wie in der Vergangenheit auch, an der Außenseite von Kurve 16 aktiviert. Luca, kommen wir zu den besten Überholchancen auf dem Kurs, obwohl so richtig von Überholchancen kann man da vielleicht nicht unbedingt sprechen, oder?
Nee, nicht unbedingt. Du hast vollkommen recht. Also da fällt einem ja eigentlich beim Start ein Ende von Start-Ziel, Kurve 1, dass man dort erstmal in der Links probieren kann, ebenfalls Kurve 11 vor der Schikane. Und natürlich Kurve 16, dort, wo du es ja auch angesprochen hast, der Attack-Mode wird dort an der Außenlinie aktiviert und da kann man dann möglicherweise versuchen, sich vorher dann noch vorbeizupressen. Aber eigentlich wenig dürfen wir von Überholmanövern sprechen. Da wird sich eher vorbei gedrängelt oder vorbei gedrückt, als es wirklich überholen ist, weil das muss man ja wirklich sagen, die Strecke sehr verwinkelt, sehr eng, aber eigentlich typisch Formel E.
Auf jeden Fall. Kommen wir mal kurz so ein bisschen zum Wetter. Im vergangenen Jahr hatten wir der Sonntag die Besonderheit, dass wir mal wieder ein Formel E-Rennen bei Regen hatten, was allerdings im Gegensatz zu Formel 1-Rennen in meinen Augen sehr, sehr wenig dazu beigetragen hat, dass es ein sehenswertes Rennen wurde, denn es hat sich auch gezeigt, diese Strecke mit den engen Kurven so verwinkelt, wenn es nass ist, erlaubt noch deutlich weniger Racing als bei trockenen Bedingungen schon. Aber wenn wir auf die Wettervorhersage gucken, da braucht man dieses Jahr keine Angst vor haben. Am Freitag ist es noch relativ sonnig bei Temperaturen bis zu 27 Grad. Samstag und Sonntag wird es etwas kühler, weil sich auch Wolken blicken lassen. Aber Regen soll es nicht geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 22 Grad. Also ein durchaus sommerlicher Tag für britische Verhältnisse. Jetzt möchte ich aber mal die Favoritenfrage stellen, Luca. Wer gewinnt deiner Meinung nach in London?
Ich mache es einfach mal spannend. Ich sage Antonio Felix da Costa. Ich lege jetzt auch die Reihenfolge fest. Da Costa macht das Ganze noch spannend, gewinnt Samstag und jeder denkt sich, oh, vielleicht holt er ja noch Back-to-Back-to-Back-Siege und kann sich dadurch den Weltmeistertitel einfahren. Sage ich aber dann nein, Sonntag wird es dann relativ langweilig und Cassidy holt den Sieg und macht sich damit zum Weltmeister. Wie sieht's bei dir aus, Tobi?
Du hast ja jetzt zwei Fahrer genannt, die eigentlich sehr naheliegend sind. Antonio Felix da Costa. Wäre das schon naheliegend, dass der vielleicht gewinnt? Und Nick Cassidy als WM-Führender ja sowieso. Ich glaube tatsächlich, dass wir analog zu seiner allerersten Formel-E-Saison bei Venturi nochmal eine große Überraschung am letzten Rennwochenende erleben werden. Nämlich Norman Nato wird seinen ersten Sieg für Andretti holen. Das zweite Rennen, das denke ich, wird Pascal Wehrlein gewinnen, der aber nichtsdestotrotz es nicht schaffen dürfte, Weltmeister zu werden. Ich glaube an der Stelle auch wie du, dass Nick Cassidy sich den Titel sichern kann. Und wenn du der Meinung bist, dass unsere Tipps vollkommen daneben sind und es vielleicht zeigen magst, dass du es viel besser weißt, unter www.kicktipp.de/formel-e kannst du an unserem Tippspiel teilnehmen und es uns beiden auch mal richtig zeigen, dass du wirklich Ahnung von der Formel E hast.
Genau, am Ende wird's Joe-Erik werden und wir sitzen hier und gucken uns beide verstört an, weil es wieder typisch Formel E ist und dann komplettes Chaos. Aber wir werden es dann in der nächsten Folge dann auch final beantworten können und du hast es auch schon angesprochen, wenn ihr da richtig gut seid, dann erwähnen wir euch ja in der nächsten Folge auch wieder. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wann gibt's denn jetzt Action in der britischen Hauptstadt, Tobi?
Das erste freie Training findet schon am Freitag statt. 17 Uhr britische Zeit oder 18 Uhr deutsche Zeit gibt's das hier zu sehen. Das zweite freie Training dann auch für Leute, die gerne morgens nicht ganz so früh aufstehen, geeignet. Da haben wir am Samstag um 11.30 Uhr Action zu sehen, bevor das Qualifying dann um 13.20 Uhr beginnt. Und das Rennen am Samstag über 37 Runden findet um 18 Uhr deutscher Zeit statt. Kommen wir zum Sonntag. Die Uhrzeiten sind identisch. 11 Uhr das dritte freie Training. Das Qualifying haben wir um 13.20 Uhr mit anschließenden Duellen und das Rennen am Sonntag. Drei Runden kürzer, nur noch 34 Runden, auch wieder Rennstart 18 Uhr. Und Luca, wo kann man die Formel E verfolgen?
Ja, das wird an diesem Wochenende gerade speziell im Finale ein bisschen komplizierter. DF1 überträgt, muss man sagen, die Duellphase des Qualifyings wie gewohnt ab 14 Uhr live, dann im TV und auch bei DF1.de. Die beiden Rennen gibt es nur mit Zeitverzögerung Samstag ab 20.35 Uhr und Sonntag ab 19.20 Uhr zu sehen. Dabei empfehlen wir euch den kostenlosen Streamingdienst Servus TV On. Die zeigen nämlich im Stream auch in Deutschland die Rennen dann frei zur Verfügung und das könnt ihr euch dann dort anschauen. Auch gewohnt, muss man sagen, sind die freien Trainings im Stream bei eFormel.de. In Österreich ist ja Servus TV im Fernsehen zu sehen, dann auch mit dem Qualifying und mit dem Rennen. Da gibt's das Rennen im Vergleich zu Deutschland auch wirklich live zu sehen. Alternativ kann man das Rennen aber wie gewohnt bei dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 und auf der Plattform Discovery Plus live verfolgen. Was für die Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, das seid ihr ja sicherlich gewohnt, ja auch die einzige Möglichkeit bleibt, die Formel E live zu verfolgen. Dabei muss man auch sagen, da bist du ja live vor Ort und du bestückst ja sicherlich ja auch den Hankook Formel E Live-Tick auf eFormel.de, nicht wahr, Tobi?
Korrekt. Ich bin für das erste und für das zweite Freitraining am Live-Ticker vorgesehen. Da darf ich unsere Svenny vertreten, die das ja sonst immer ganz vorzüglich von zu Hause aus macht. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, euch da auch mit ein paar Infos von vor Ort auf dem Laufenden zu halten. Im Hankook Formel E Live-Ticker auf eFormel.de.
Und auch mit
Tobis Teleskop
blicken wir heute nach London.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
In London wird die Entscheidung im Titelkampf fallen, genauer gesagt in drei Titelkämpfen, da neben den Fahrern auch die Teams und die Hersteller um eine eigene Krone kämpfen. Faktisch ist es so, dass alle drei Entscheidungen bereits am Samstag fallen können. Obwohl rechnerisch noch 7 Fahrer den WM-Titel 2024 gewinnen könnten, kann Nick Cassidy den Sack zumachen und Fahrerweltmeister werden, wenn er seinen Vorsprung um 18 Punkte ausbaut. Jaguar wird am Samstag schon Teamweltmeister, wenn man 15 Punkte mehr erzielt als Porsche. Nur noch diese beiden Teams können den Titel holen. Porsche hingegen könnte den Herstellertitel am Samstagabend bereits feiern, wenn der deutsche Hersteller mit seinen beiden bestplatzierten Autos 28 Punkte mehr als die beiden besten Jaguar-Renner erzielt. Auch hier ist sonst niemand mehr im Titelrennen. Theoretisch könnte es also sein, dass sowohl Jaguar als auch Porsche bereits nach dem ersten Rennen feiern können. Hierfür wäre jedoch ein Andretti-Doppelsieg nötig. Ein Jaguar-Werksfahrer müsste Dritter werden. Die beiden Porsche- und Envision-Fahrer sowie der zweite Jaguar-Pilot dürften aber nicht in die Punkte kommen. Eine zugegeben einzigartige und damit nahezu ausgeschlossene Konstellation, die aber im Umkehrschluss bedeuten würden, dass der Fahrertitel erst am Sonntag vergeben wird. Luca, glaubst du denn, dass bereits am Samstag eine dieser Titelentscheidungen fallen wird? Und falls ja, um welchen Titel dürfte es sich dabei handeln?
Also ich würde wirklich sagen, dass Samstag eine Entscheidung geben wird, das auf jeden Fall. Und ich muss mich ja festlegen, du hast ja die Frage gestellt, würde ich sagen, tatsächlich in der Teamwertung. Jaguar TCS Racing ja mit 322 Punkten, Tag Heuer Porsche aktuell mit 289 Punkten unterwegs. Und deshalb würde ich sagen, wenn Jaguar, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, als Team in London ähnlich agiert wie in den Rennen zuvor und eigentlich auch in der gesamten Saison, können sie es dann am Samstag zumachen. Obwohl ich sagen muss, Fahrertitel und sowohl auch Herstellerwertung werden dann am Sonntag entschieden, weil muss ja passieren. Und für die Spannung, glaube ich, gerade beim Fahrertitel ist Sonntag sowieso immer besser.
Ich kann dir nur sagen, ich habe es ja alles schon ausgerechnet vorher, wenn das so sein sollte, dass Jaguar den Teamtitel bereits am Samstag feiert, dann liegst du mit deinem Rennsiegertipp daneben. Denn wenn Antonio Felix da Costa am Samstag tatsächlich gewinnen sollte, dann kann Jaguar nicht gleichzeitig Teamweltmeister werden. Aber es ist auch schön, dass du da zwei sich widersprechende Tipps abgegeben hast. Zwei sich widersprechende Tipps im Grid-Tamis-Quiz abzugeben geht allerdings nicht. Und das erwartet euch jetzt.
Genau, drei schnelle Fragen, genauso schnell wie auch die Piloten auf der Strecke in London. Und wie gewohnt startet Tobi mit seiner ersten Frage.
Okay, Luca, meine erste Frage ist, das Saisonfinale 2023 in London war das längste Formel-E-Rennen in der Geschichte der Rennserie. Kannst du mir denn sagen, wie lange es gedauert hat?
Es war ja so ein ganz bescheuertes Rennen. War es über oder war es knapp unter 2 Stunden? Brauchst du eine genaue Zeitangabe?
Ich hätte gerne eine möglichst genaue Zeitangabe. Ich gebe dir plus minus 10 Minuten.
Dann sage ich 1 Stunde 55.
und das ist leider zu wenig. Die Renndauer war 2 Stunden 13 Minuten, plus minus 10 Minuten, ist leider nicht ganz getroffen. Daher kann ich dir keinen Punkt geben. Es steht 0-0.
Gut, dann blicke ich mit meiner ersten Frage auf einen interessanten Fakt. Wie viele Punkte braucht ein Formel-E-Weltmeister im Durchschnitt, um den Titel final einfahren zu können? Zusammengerechnet aus den letzten 9 Saisons.
Also, wie viele Punkte der Fahrer im Schnitt gehabt hat?
Genau, über die letzten 9 Saisons,
okay, verstehe.
Wie viele Punkte brauchte quasi der Formel-E-Weltmeister im Durchschnitt, um den Titel einzufahren.
Okay, wir hatten einmal eine Saison, da ist Nick de Vries Weltmeister geworden, der hatte 99 Punkte.
Ja, korrekt.
Das war mit Abstand das Wenigste. Ich glaube, Jack Dennis letzte Saison hat 229 Punkte gehabt und er war der Fahrer, der mit Abstand am meisten Punkte hatte. Also irgendwo zwischen 99 und 229. Ich glaube, anfangs war es so, dass die Fahrer so um die 150 Punkte hatten, weil es auch damals noch weniger Rennen gegeben hat. Die 99 Punkte waren natürlich ein absoluter Ausrutscher. Ich vermute 150. Nachher war es ein bisschen mehr. Ich denke also mal 168 Punkte.
Also du bist ein Genie. Es sind tatsächlich genau 168 Punkte. Ich hätte ähnlich wie auch bei der Zeit plus minus 10 gegeben und es sind wirklich genau 168 Punkte.
Okay.
Ich bin absolut erstaunt. Also ich sitze hier vorm Rechner und wie du 168 gesagt hast, stark. Respekt. 1-0 für dich.
Ich muss zugeben, das war jetzt tatsächlich grob geschätzt, nicht gewusst, aber freut mich. Komme ich mal zu meiner zweiten Frage und die dreht sich um Jaguar. Denn das Team hat schon vor dem London Prix 2 neue Formel-E-Rekorde aufgestellt. Welche beiden sind denn das? Auch hier der Hinweis, ein musst du mir sagen von den beiden, darfst zwei Sachen nennen. Solltest du eine treffen, gibt's den Punkt an dieser Stelle schon.
Jaguar diese Saison wirklich stark gewesen, aber Rekorde, also zwei neue Formel-E-Rekorde. Jetzt gesagt, das Team mit den meisten Punkten und meiste Podiumserfolge in einer Saison.
Den Punkterekord hält aktuell Mercedes mit 319 Punkten in der Saison 2021-22. Jaguar steht aktuell bei 322 Punkten, hat also schon 3 mehr und damit den Punkterekord der Formel-E-Teams in einer Saison erzielt. Der zweite Rekord wird aktuell von mehreren Teams gehalten und es ist genau wie du gesagt hast, die Anzahl der Podien pro Saison. Da liegt der Rekord bislang bei 11. Jaguar hat vor den letzten beiden Rennen schon 12 Podien in dieser Saison erzielt. Luca, Respekt! Beide Rekorde erraten, das ist dein verdienter Punkt und damit der Ausgleich.
Ja, es ist wieder ein Quiz, da glänzen wir beide wieder extrem auf, deswegen sind wir bei 1-1 zu meiner zweiten Frage. Ein Quiz mit Niveau, das sind wir beim Grid Dummies gewohnt. So, zweite Frage von meiner Seite aus. Wir haben ja in dieser Folge viel über Nico Müller gesprochen. Wie oft fuhr er denn bis dato in dieser Saison in die Punkte?
Also Nico Müller hat in den letzten 4 Rennen 3-mal Punkte erzielt, das weiß ich. Am Anfang lief es nicht ganz so gut für ihn. Ich glaube, die ersten 4 Rennen blieb er ohne. Tokio war in den Punkten und in Misano. Das wären also 5 Punkteergebnisse diese Saison für Nico Müller. Ich glaube, nee, in Berlin ist er ja gar nicht gefahren, logisch. Da konnte er nicht in den Punkten sein und in Monaco ist er ausgefallen. Ich sage 5.
Tatsächlich um einen verfehlt, das sind 4. Platz 7 in Tokio, Platz 4 in Misano in Rennen Nummer 2 und eben die beiden letzten jetzt in Portland, Samstag 5. und am Sonntag 6. Deswegen kann ich ja leider keinen Punkt geben.
Okay, ah, schade. Na gut, ärgerlich.
Damit bleibt's beim 1-1.
Okay, dann hast du die Chance, jetzt in Führung zu gehen. Der London Prix, hat mal schon angesprochen, wird zum 6. Mal ausgetragen, immer als Doubleheader. Bislang schaffte es jedes Mal mindestens ein Fahrer bei beiden Rennen des Doubleheaders auf dem Podium zu stehen. Kannst du mir sagen, welche Fahrer das gewesen sind? Kurzer Hinweis dazu, ein Fahrer hat es schon 2-mal geschafft.
Also mehrere bei euch jetzt.
Genau, für jeden Doubleheader ein Fahrer.
Also Jake Dennis war es auf jeden Fall. Der müsste es gewesen sein, der es mehrfach geschafft hat.
Das ist korrekt. Saison 8 und Saison 9.
Nick Cassidy, obwohl geht gar nicht, der ist doch letztes Jahr ausgefallen.
Mit einem Ausfall kann man nicht auf dem Podium stehen.
Wie viele Fahrer brauchst du denn?
Ich hätte gerne 5 von dir, weil es 5 Doubleheader gewesen sind. Du hast aber Jake Dennis schon gesagt, der 2-mal auf dem Podium bestand. Der zählt doppelt. 3 hätte ich gerne noch.
Du willst London generell wissen, ne?
London generell. Sowohl Battersea Park, die ersten beiden Saisons, als auch Excel, die vergangenen drei Saisons.
Du machst es mir nicht einfach.
Soll ja auch nicht einfach sein.
Joe-Erik Wern? Kann Boemi sein? Sowas hänge ich immer Joe-Erik Wern, Boemi. Aber sag ich jetzt Boemi und Da Costa.
Joe-Erik Wern, Boemi und Da Costa sind leider alle falsch.
Alle falsch.
Korrekt wären noch gewesen Nick de Vries, Alex Lynn, Nico Prost und in Saison 1 Jerome D'Ambrosio. Und außerdem in der letzten Saison noch Mitch Evans. Du hast es leider nur geschafft, einen der Fahrer zu nennen. Egal wie viele Augen ich zudrücke, das ist leider zu wenig an der Stelle. Daher kann ich dir keinen Punkt geben und es bleibt beim 1:1, bevor deine finale Frage jetzt kommt.
Da bleiben wir eigentlich wieder bei den Punkten in dieser Saison. Welcher Fulltime-Fahrer brauchte in dieser Saison ganze 9 Rennen, um erstmals in die Punkte einzufahren?
Nick de Vries.
Absolut korrekt. Zwar mit Unterbrechung, also ist ja nicht 9 Rennen in dieser Saison am Stück gefahren, war ja ähnlich wie bei Nico Müller das Problem in Berlin, aber direkt danach kam er zurück und hat dort dann in Shanghai gepunktet. Platz 7 war es dann. War auch bisher sein einziger Punkteerfolg.
Ich erinnere mich, beim zweiten Shanghai-Rennen ist er ja unglücklich Sam Bird in den Weg gekommen.
Das haben wir ja, glaube ich, in dieser Episode ja gesagt, das ist der Aufstieg von Nick de Vries. Ja, bisher kam er da dann leider in Portland zumindest auch nicht mehr viel. Vielleicht London, nächster Abschnitt für ihn dann auch, zurückzukehren.
Wirklich ist es. Luca, wenn ich mal auf die Punkte gucke, dann ist es wohl schon wieder so, dass es für dich leider nicht ganz gereicht hat, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber ich würde sagen, da es allein schon von den Fragen her so war, dass ich die potenziell schwerste Frage und du ja auch die potenziell schwerste Frage beantwortet hast, würde ich sagen, dass es erneut wieder ein Grid Dummies Quiz war, was sehr viel Spaß gemacht hat.
Auf jeden Fall, das kann man so sagen.
Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und dann verweise ich noch gerne auf eformel.de und auf den Teil Social Media. Dort findet ihr alle bespielbaren Kanäle, die eformel.de so anbietet.
Insbesondere solltet ihr dieses Wochenende einen Blick auf Instagram werfen. Da kann ich schon mal so ein bisschen anteasern, wird es doch einiges an Videocontent auch geben. Also folgt gerne eformel.de auch auf Insta. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Und natürlich auch nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so hört und die auch so gängig sind, wo man den E-Pod eben hören kann. Tobi, ich bedanke mich für seine Zeit. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Gerne.
Und wir hören uns dann diesmal wirklich nächste Woche mit der Analyse zum London E-Prix und zum Finale der Formel E im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid dabei. Habt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao.